Die Gesamtausgabe der Werke des Philosophen Martin Heidegger umfasst über 100 Bände. Jetzt kommen noch ein paar hinzu, denn heute wird der erste Band von insgesamt 3 Bänden der schwarzen Hefte Heideggers veröffentlicht. In den von Heidegger selbst sogenannten schwarzen Heften hat er ab 1931 rund 40 Jahre lang philosophische Überlegungen und Gedanken zur Zeit notiert. Der Literaturwissenschaftler Silvio Vietta, Professor Emeritus an der Universität Hildesheim, ist nicht nur mit dem Denken Heideggers vertraut, sondern kannte ihn auch persönlich und ist zudem im Besitz eines dieser schwarzen Hefte. Guten Tag, Herr Vietta.
Guten Tag an Sie und an Ihre Hörer.
Obwohl ja der erste Band erst heute erscheint, sind ja einige Passagen bereits durchgesickert und die Diskussion dreht sich bisher vor allem um die Frage, ob Heidegger Antisemit war. Nun wissen wir ja seit langem, dass er zumindest eine Zeit lang überzeugter Nationalsozialist war. Also ich frage mich, kann man Nazi sein, ohne Antisemit zu sein? Warum jetzt diese Aufregung?
Also wir sind eigentlich in einer misslichen Situation, weil da ein paar Textstellen irgendwie aus dem Zusammenhang gerissen, vorveröffentlicht wurden und man eigentlich das erst wirklich beurteilen kann, wenn man die Texte als Ganze gelesen und bearbeitet hat. Aber dieser Vorwurf des Antisemitismus, das kann ich eigentlich vorweg sagen, der ist überhaupt nicht zutreffend für Heidegger. Antisemitismus ist ja eigentlich eine ziemlich dumme Ideologie. Also wie er im 19. Jahrhundert von Gobineau und von Chamberlain entwickelt wurde und bei den Juden eben eine Abwertung als Untermenschen. Das ist schon darum für Heidegger völlig unpassend, weil er ja mit einer ganzen Reihe von Juden gut befreundet war, mit Elisabeth Blochmann, mit Hannah Arendt hatte er ein Liebesverhältnis. Sein Assistent Werner Brock, sein letzter, war Jude, er hat ihm geholfen, eine Stelle dann in Cambridge zu finden. Und sein Lehrer Edmund Husserl war auch Jude und er hat ihm noch 1935 in Sein und Zeit, also seinem Hauptwerk, eine Widmung vorangestellt auf einer ganzen Seite, meinem verehrten Lehrer Edmund Husserl in Freundschaft gewidmet. Das macht man nicht als Antisemit. Also das Verhalten von Heidegger ist darüber, der hat manchen Fehler gemacht, darüber können wir gleich noch sprechen, aber der Antisemitismusvorwurf ist absurd.
Es gibt ja nun andere Zeitzeugenberichte, wo Heidegger sich wiederum Menschen gegenüber, die Juden waren, nicht besonders freundlich verhalten hat. Und es gibt jetzt Zitate, die bekannt geworden sind. Ich zitiere mal einen Satz. Juden leben bei ihrer betont rechnerischen Begabung am längsten schon nach dem Rasseprinzip. Heidegger schreibt von Entwurzelung, von der Weltlosigkeit des Weltjudentums. Und der Vorsitzende der Heidegger-Gesellschaft, Günter Fiegal, hat in einem Interview hier im Deutschlandradio Kultur vor einigen Wochen gesagt, die Hefte enthielten Überlegungen zum Judentum, die eindeutig antisemitisch seien.
Ja, kann ich auch nur wieder sagen, wir müssen das jetzt mal abwarten und das durchschauen. Aber das, was Sie gerade zitiert haben, deutet ja in eine ganz andere Richtung. Er hat eine Grundsatzkritik an der Neuzeit geübt, Heidegger, nämlich an dem rechnenden Denken der Neuzeit. Das ganze neuzeitliche Denken, das ihm sozusagen dann auch akkumuliert und zugespitzt im Dritten Reich begegnet, sieht er als ein Herrschaftsdenken, als eine Form der Seinsvergessenheit, als eine Form des Willens zur Macht, mit Hilfe dieses rechnerischen Denkens. Und darin haben natürlich die Juden schon eine dann auch kritische Stellung, insofern sie ja auch Finanzeliten waren. Das hat er gesehen und kritisiert. Heidegger hat allerdings nicht gesehen und auch zu wenig berücksichtigt, dass Juden ja in diese Stellungen auch hineingedrängt wurden, weil ihnen andere Berufe nicht offen standen. Aber es ist eine Kritik an dem rechnenden Denken der Juden. Es ist, wie er denn vieles andere auch in der Neuzeit kritisiert, eigentlich die gesamte moderne Naturwissenschaft auch kritisiert. Aber das ist erstmal eine Kulturkritik und kein Rassismus.
Nun macht es doch aber einen Unterschied, Herr Vietta, ob ich Kritik an der Moderne übe oder an den Juden und das zudem in einer Zeit, in der Juden ermordet werden.
Ja, also erstmal wissen wir auch nicht ganz genau, wie viel Heidegger darüber wusste. Und ich würde sagen, ja, natürlich ist ein Unterschied.
Nur, dass seine Universität Freiburg von Juden gelehrt wurde, das wird er mitbekommen haben, wo er ja ein Jahr lang Rektor war, von 33 bis 34.
Gelehrt jetzt mit 2 E, nicht? Ja, ja.
Genau.
Ja, 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 ja. Er hat sich da nicht beteiligt, aber wenn Sie sagen, Kritik an der Moderne und Kritik an den Juden sind zwei Dinge, aber sie gehören ja auch zusammen. Also er hat die Juden kritisiert, insofern sie einen Teil der Moderne sozusagen, also genau dieses rechnende Denken vorantrieben. Aber er hat ja viele jüdische Freunde auch gehabt, die er jetzt nicht als Juden verurteilt. Und das wäre Antisemitismus gewesen. Also man muss einfach scharf unterscheiden zwischen Kulturkritik, die hat er geübt, auch an Juden, und einem rassistischen Denken, das hat er nie geteilt.
Das sagt der Literaturwissenschaftler Silvio Vietta. Heute erscheint der erste Band von Heideggers schwarzen Heften. Diese Argumentation, Herr Vietta, erinnert mich ein bisschen an die Sätze, ich habe ja nichts gegen Ausländer, mein Nachbar ist ein netter, aber machen wir es vielleicht doch noch mal ein bisschen andersherum. Herr Figal sagt, es gibt Zitate, die aufgetaucht sind in den schwarzen Heften, finden sich eindeutig antisemitische Passagen. Sie sagen, das spricht nicht für einen Antisemitismus Heideggers. Nun ist es doch aber andererseits so, dass man sich schon fragt bei einem Philosophen, welche Bedeutung diese Überlegungen für sein Denken haben. Also es gibt ja die alte Diskussion über den Antisemiten Richard Wagner. Kann ein Antisemit großartige Musik komponieren? Natürlich kann er das. Da machen wir eine Trennung zwischen Person und Werk. Aber kann diese Trennung bei einem Philosophen funktionieren?
Ja, natürlich, so wie ich es ja gerade vorgetragen habe, dass es eben keine antisemitische Kritik war, sondern eine kulturkritische, seinsgeschichtliche Kritik. Heidegger hat am Dritten Reich, ab 34 muss ich erst mal sagen, hat er ja schon das Rektorat niedergelegt. Und dann geht ihm zunehmend auf, dass dieses Dritte Reich eigentlich genau das Gegenteil dessen war, was er eigentlich wollte und sich erwartete. Er hatte eine geistige Erneuerung Deutschlands gewollt, in etwas auch vagen Metaphern, und ist deshalb auch irgendwie reingerutscht in diese Bewegung des Dritten Reichs als eine konservativen Revolution. Und er erkennt dann immer mehr, das ist ein radikales Herrschaftsdenken. Die nehmen auch die Wissenschaft, die nehmen die Industrie, die nehmen die Technik in Dienst und machen damit Weltherrschaft. Im gewissen Sinne ist das Dritte Reich ja sowas wie ein letztes großes Aufbäumen Europas, ein Kolonialdenken gewesen, das dann sozusagen im Zweiten Weltkrieg vollkommen zusammenbrach. Heidegger sieht aber dieses Aufkommen des Dritten Reichs in einem Langzeitzusammenhang, der die ganze Neuzeit erfasst. Nämlich die Neuzeit als eine Form des europäischen Herrschaftsdenkens, das die Welt geradezu erobert und auch ausbeutet und auch ein Stück weit sozusagen verwüstet. Das ist seine Kritik, und er glaubt auch nicht, dass das zu Ende ist mit dem Dritten Reich. Noch 1950 formuliert er den Satz in den Holzwegen, der Angriff herrscht. Und das ist sozusagen das, was er meint, dieses europäische Herrschaftsdenken, das sozusagen die Natur und auch andere Kulturen wegkolonisiert hat und die er sozusagen als eine Form der Seinsvergessenheit, der Entfremdung erlebt.
Ihre Eltern waren ja mit Heidegger befreundet. Sie selbst haben ihn viele, viele Jahre regelmäßig gesehen. Haben Sie ihn eigentlich jemals auf die Nazizeit angesprochen?
Ja, das habe ich natürlich. Und ich habe ihn auch gefragt, wie das 33, warum er da. Und eine Antwort von ihm war damals, so auf dem Spaziergang hat er das mir gesagt, weißt du, das war einfach 1933 so klar nicht. Und man kann ja sagen, da hat er auch recht, denn viele Juden glaubten auch noch 1933, nun ja, das neue Regime, die machen erstmal großen Trommelwirbel, dann wird sich das wieder beruhigen. Das haben viele Juden auch geglaubt. Ab 34, 35 wird das immer schlimmer mit dem Judenhass dieses Regimes, und 34 hat er sich ja auch schon zurückgezogen. Er hat das wirklich falsch beurteilt aus...
Aber er hat nie öffentlich ein Wort der Reue dafür gefunden. Oder nicht mal der Rechtfertigung.
Doch, er hat schon... Ich habe in meinem Buch zum Beispiel eine Stelle, wo er das öffentlich sagt. Er hat vermieden, da haben Sie recht, dass er sozusagen mit so einer leichten Entschuldigung sich da rauszieht. Und man muss auch die Schuld, die er sozusagen sich aufgeladen hat, die kann man ihm nicht abnehmen. Er hat vielmehr umgekehrt gesagt, dass er spricht sogar auf eine seltsame Weise von der Wahrheit des Dritten Reichs. Das meint jetzt nicht Richtigkeit, sondern meint, dass am Dritten Reich ihm etwas aufgegangen sei, was etwas über den Weltzustand aussagt. Und von daher es auch ein historischer Fehler war, es erst einmal so einzuschätzen, dann aber am Dritten Reich zu sehen, das ist eigentlich sozusagen eine Extremform von neuzeitlichem Herrschaftsdenken. das aber eben nicht nur jetzt Drittes Reich ist, sondern eigentlich die ganze Neuzeit umfasst. Insofern sehe ich ihn in meinem Buch der Rationalitätsgeschichte eher in einem Zusammenhang mit der neuzeitlichen Kolonialgeschichte, die ja eine Menge an Macht ausgeübt hat und an auch Ausbeutung und Zerstörung von